Ja, ich freue mich, dass ich heute bei euch wieder sein kann, in eurer Mitte, an so einem wunderschönen Sonntag. Frage mal an euch, habt ihr irgendeinen Bibelvers, der euch besonders wichtig ist? Oder so einen Lieblingsbibelvers? Ja, okay. Vor einiger Zeit wurde ich gebeten, im Kontext einer Predigtreihe über einen Bibelvers zu sprechen, der mir wichtig ist. Das habe ich noch nie gemacht gehabt. Also das war für mich dann schon herausfordernd. Und ich möchte euch heute auch mal daran teilhaben lassen, was für ein Bibelvers mir ganz am Anfang meines Glaubenslebens wichtig geworden ist. Solche Bibelverse sind ja immer, die sind allgemein bekannt oft. Die kennt fast jeder. Aber sie sind dann einem ganz wichtig geworden in einer ganz bestimmten Lebenssituation, in einem Lebensabschnitt, manchmal in einer Höhe, manchmal, wenn man ganz weit unten ist, dann ist so ein Bibelvers einem wichtig geworden. Und das war bei mir auch so. Und ich verrate euch dann am Ende der Predigt erst, welchen Kontext das mit meinem Leben zu tun hat. Ich lese uns nicht nur meinen Lieblingsvers oder meinen Lieblingsvers vor, sondern auch den im ganzen Kontext. Das ist ein kleiner Abschnitt aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 11, Vers 25 bis 30. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dieses Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater, und niemand kennt den Vater als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Und jetzt kommt dieser Kernvers für mich: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und dann geht's weiter: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Es war der 9. Juli 1982. Es ist etwas Unmögliches, Undenkbares geschehen. Einem Eindringling war es tatsächlich gelungen, ungehindert in das Schlafzimmer der englischen Königin zu gelangen. Michael Fagan hatte nicht vor, Elisabeth II. Irgendein Leid anzutun. Der arbeitslose Dekorateur sagte später, dass er unzufrieden mit seinem Leben gewesen sei und der Königin einfach mal von seinen Problemen erzählen wollte. Die da oben wissen ja gar nicht, was uns einfache Leute so bewegt. Dem ist wahrscheinlich wirklich so. Zwar bemühen sich die königliche Familie immer wieder der Nähe zum Volk, aber doch ist das Stichwort wahr. Das sagt, egal wo die Königin hinkommt, es riecht dort immer frisch gestrichen. Kann ich bestätigen, vor 35 Jahren war der Ministerpräsident bei uns im Geschäft und man hat auch eine ganze Etage saniert und ganz neu gestaltet, weil nur dort durfte er rein, nur dort hat man ihn durchgeführt. Scheint also immer so zu sein. Zwar besucht sie auch viele Schulen, die Königin, und Krankenhäuser, aber doch ist dort auch alles immer wieder gut vorbereitet. Kann die Königin wirklich wissen, wie es einem einfachen und arbeitslosen Bürger geht? Immer wieder höre ich diese Worte, auch dass Gott weit weg ist, dass er gar nicht doch in meiner Realität ist, dass er doch gar nicht in meinem Leben ist, in meinen Sorgen, in meinen Problemen, die ich habe. Ist das so? bei Gott auch wie bei den Königlichen im englischen Königshaus? Ich habe euch eben meinen Vers vorgelesen. Jesus spricht hier in diesem Kernvers Menschen an. Ja, er spricht dazu, Menschen, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und jetzt will ich mal mit euch in diese Zeit hineintauchen, die damals war, zu wem er das gesprochen hat. Wenn man das gesellschaftlich so sieht, dann wissen wir, dass das Volk Israel damals ja unter einer starken und einer brutalen Besatzungsmacht lebte. Die Römer waren erfahrene Besatzer, die mit Zuckerbrot und Peitsche gut umzugehen wussten. Aber diese Unzufriedenheit und die Steuerlast waren nicht einfach zu ertragen. Sie spalteten das Volk. Die einen kooperierten mit den Römern, mit der Besatzungsmacht, zum Beispiel Zolleinnehmer, die anderen lehnten jede Zusammenarbeit ab und wieder andere gingen in den Widerstand, wie die Zeloten. Das spiegelt sich auch im Kreis der Jünger wieder, die Jesus um sich her berufen hatte. Simon der Zelot, einer aus dem Widerstand, der diese Situation nicht ertragen konnte. Oder Judas, der den Beinamen Iskariot hatte. Es war damals eine dunkle Zeit, eine schwere Zeit für das jüdische Volk. Können wir das in das Heute übertragen? Wie erleben wir heute unsere Zeit? Letztes Jahr 2023 war das Wort des Jahres Krisenmodus. Und das beschreibt doch auch das, was wir in unserer Zeit erleben. Obwohl es schön warm ist, ob die Sonne scheint und wir ja hier jetzt gerade nicht von einem Unwetter betroffen worden sind. Aber wir leben in einer Umweltkrise. Wir hatten eine Pandemie, die unsere Gesellschaft verunsichert hat oder gar auch gespalten hatte, so wie das damals unter den Juden waren, die nicht sich einig waren, wie man der Besatzungsmacht begegnen sollten. Und plötzlich erlebten wir eine Sicherheitskrise durch den Krieg Russlands in der Ukraine und eine Energiekrise begleitet uns schon länger. Und manche sehen schon eine Finanzkrise auf uns zukommen. Und was machen wir? Die einen machen die Vogel-Strauß-Politik, Kopf in den Sand, abwarten, gucken, was kommen wird. Andere versuchen sich den Herausforderungen zu stellen und nicht wenige leiden unter dieser Last existenziell. Sie kommen mit der Situation nicht zurecht. Sie haben vielleicht wirklich Probleme, mit ihrem Einkommen auszukommen. Und sie können oft gar nicht mehr so an dem Leben teilnehmen, wie das die anderen tun. Wir merken, Jesus sieht den Menschen damals wie heute in einer herausfordernden Umfeld, in einer herausfordernden Umgebung. Und wir merken auch, dass wir immer wieder Kinder unserer Zeit sind. Damals die Menschen unter der Besatzungsmacht der Römer, wir heute in einem freien westlichen Land, aber mit all denen Problemen, mit all denen Herausforderungen, mit den Machtverhältnissen, die bei uns gelten. Vielleicht sagst du jetzt, ja, aber die Menschen damals, die waren doch besonders religiös, die waren doch besonders fromm. Und genau in diese Situation hinein spricht eigentlich dieser Vers, das, was Jesus sagen will, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Jesus spricht das an, das mühselig und das beladen sein. Das klingt vielleicht manchmal so wie ein Arbeitszeugnis. Er war stets bemüht, aber sein Engagement, das Ergebnis konnte nicht überzeugen. Und so hatten die das auch damals erlebt, die jüdische Glaubensgemeinschaft. Dass ihnen immer mehr auferlegt wird, immer mehr von Druck gemacht wurde und sie immer mehr den Eindruck haben, sie können all dem nicht gerecht werden. Jesus sagt das mal, ihr plagt euch mit den Geboten, die die Gesetzeslehrer euch auferlegt haben. Ja, auch all die Menschen, die damals wirklich bewusst und auch ernsthaft jetzt Gott gefallen wollten, die versucht haben, alles zu machen, was ihnen die Gesetzeslehrer auferlegt haben, sie waren eigentlich schon sehr demotiviert, weil sie merkten, das können wir gar nicht alles so im Detail schaffen, das können wir eigentlich nicht umsetzen. Das heißt, es ist eigentlich schon alles zum Scheitern verurteilt. Und was Jesus da sah, waren die Lasten, die seinen Volksgenossen von den Pharisäern und Schriftgelehrten zusätzlich aufgelegt bekamen. Weit mehr als die Tora mit ihren 365 Verboten und 248 Geboten, mit ihren ausführlichen Interpretationen in der Mischna. Dinge, die im normalen Alltag einfach nicht mehr umsetzbar waren. Wie stand Jesus dazu? Jesus sagt das mal: Alles nun, was sie euch sagen, also die Schriftgelehrten und Pharisäer, das tut und haltet. Aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln, denn sie sagen es zwar, tun es aber nicht. Sie binden schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern, aber sie selbst wollen kein Finger dafür rühren. Es sind also nicht die guten Gebote, es sind nicht die guten Verbote, die uns bewahren, sondern es ist ihre Interpretation und die daraus folgende Umsetzung. Gleich im Anschluss dieses Textes bekommen wir ein Beispiel davon, wie Jesus auch damit umgeht. Es war, dass die Jünger an einem Sabbat, an einem Sonntag, wie der heute für uns, der Sonntag eben, der heilig ist und der auch unter dem Gebot steht, nichts zu tun, haben seine Jünger, weil sie Hunger hatten, und das könnte jetzt in die Zeit passen, die wir auch haben, nämlich die haben von dem Feld Ähren genommen, haben die auseinandergeräuft und haben dann den Samen, oder das Korn, was da dann rauskam, gegessen. Und das haben die Gesetzeslehrer und Pharisäer gesehen. Und haben gesagt, das geht nicht. Das kann man an einem Sabbat nicht machen. Das ist uns verboten. Und was sagt Jesus dazu? Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Und genau das ist das. Diesen Menschen, die so unter Druck waren, die so eingeengt waren, die nicht die Befreiung erlebt haben durch die Gebote, nicht die Bewahren durch die Verbote, sondern die immer wieder Dinge auferlegt bekommen haben und immer wieder noch verschärft, die hat Jesus in einem besonderen Maße im Blick. Und wir können das in diesem Text Zusammenhang heute sehen. Aber warum schauen wir in die Vergangenheit? Wie sieht das heute bei uns hier aus? In Deutschland, hier in Bad Rappenau. Die Statistik sagt uns, dass es mit der Religiosität nicht mehr so groß ist. Wir können das gerade, haben das ja in den vergangenen Monaten gehört, dass jetzt die Hälfte aller Deutschen keiner christlichen Gemeinschaft oder Kirche mehr angehören. Friedrich Nietzsche hatte sich als Gottloser noch bezeichnet. Er hatte sich noch mit der Frage nach Gott beschäftigt. Heute ist in den verschiedenen Milieus unserer westlichen Gesellschaft die Frage nach Gott gar nicht mehr existent. Gott gibt es einfach nicht. Und der Spruch, Not lehrt beten, scheint auch nicht mehr zu gelten, weil es eben diesen Gott nicht mehr gibt. Und dennoch gibt es ein großes Bedürfnis nach Spiritualität, nach etwas Übersinnlichem. Etwas, was die Natur, unsere Schöpfung mit Leben erfüllt. Markus Spieker, ehemaliger ARD-Asien-Korrespondent, behauptet, dass die Religiosität in der Welt, die er kennengelernt hat, zunimmt. Die Frage nach der Sinnhaftigkeit allen Daseins und des eigenen Lebens bleibt weiter bestehen. Und damit verbunden auch die mühsame und oft quälende Suche nach Erleuchtung, wie im Buddhismus. Und auch die Suche nach der letzten Wahrheit in der Philosophie. Global gesehen hat sich wirklich nicht viel geändert. Wir bleiben weiterhin Menschen, die sich abmühen, die nach Lösungen, nach Antworten suchen für unser Hiersein, für unser Dasein. Wir haben zwar nicht die religiöse Ballast zu schleppen, den die jüdischen Menschen damals, sondern wir haben eben, weil wir diesen Ballast nicht haben, haben wir eine Freiheit, die uns nicht wirklich frei macht, sondern eine Freiheit, die uns gebunden macht an viele andere Dinge, die uns damit noch das Leben beschwert. Lassen wir mal das Gesellschaftliche, das Religiöse mal beiseite und sehen noch viel tiefer. Was kann denn Jesus noch machen, wenn er als damals die Menschen sieht und wenn er heute hier stehen würde? Was würde er denn sehen? So leger, wie er in dem Stuhl sitzt, wie angespannt er in dem Stuhl sitzt, wie aufmerksam er in dem Stuhl sitzt. Auch das kann Jesus alles aber sehen. Aber er sieht noch viel mehr. Er sieht das, was hier in meinen Gedanken abspielt. Er sieht in mein Herz. Er sieht ins Verborgene. Und da sieht er dann auch all das, wo ich mich abmühe, wo ich mich quäle, wo ich keine Klarheit habe, wo ich immer wieder an meine Grenzen komme. Meine Enttäuschungen, meine unerfüllten Träume. Ich bin vielleicht jetzt in dem Ruhestand seit 1. April in Rente. Hat sich das Leben gelohnt? Hätte ich nicht noch mehr draus machen können, beruflich? Jesus sieht aber auch meine Verletzungen, meine Kränkungen, wo Menschen mir wehgetan haben, wo sie mir Unrecht getan haben. Er sieht meine gescheiterten Beziehungen, ob in der Familie oder in meinem Umfeld, im Berufsleben, wo durch Streit, durch Hass, durch Neid Beziehungen kaputt gegangen sind. Er sieht aber auch meine täglichen Sorgen bis hin zu meinen Ängsten, die Entwicklung der Kinder, bei der Gewalt an den Schulen, die berufliche Herausforderung, wo immer mehr Druck aufgebaut wird, immer mehr erwartet wird. Er sieht auch meine Sorgen um meine Gesundheit, vielleicht auch die Angst, was wird die nächste Untersuchung bringen? Was wird der Arzt mir sagen? Und die Angst, irgendwann auch all dem nicht mehr gewachsen zu sein. Jesus sieht aber auch meine heimlichen Süchte, die mir zu schaffen machen. Und Jesus sieht auch da, wo ich an Menschen und Gott schuldig geworden bin und es noch nicht in Ordnung gebracht habe. Er sieht all das, was mich belastet, was mir Mühe macht, was mir Sorgen macht. Und deswegen habe ich die Überschrift für die Predigt gewählt: Mühst du dich noch oder lebst du schon? Und Jesus sagt, komm, ja, es heißt eigentlich, noch viele erfordert eigentlich auf, steh auf, mach, komm her zu mir. Ich will dich erquicken. Ich möchte nicht, dass du weiter mühselig und beladen darum läufst. Ich möchte, dass du fröhlich und dankbar bist. Komm her zu mir. Und wenn, das sagt ja nicht irgendjemand, sondern das sagt Jesus. Und Jesus ist derjenige, der das Grundproblem gelöst hat, das, was uns das Leben so unendlich schwer macht, nämlich das, was in unserem Herzen ist, der Neid, die Habsucht, der Hass, der Streit, der Krieg, all das kommt ja aus meinem Herzen. Und das macht mich kaputt. Es ist nicht die böse Gesellschaft. Es sind nicht die anderen. Ich selber leide darunter, dass ich nicht perfekt bin, dass ich immer wieder schuldig werde und dass ich Teil des Problems bin. Ich selber. Und da gibt es diesen schönen Vers in dem Hebräerbrief von Jesus, Und weil er diese menschliche Schwäche aus eigener Erfahrung kennt, kann er nachsichtig mit denen umgehen, die aus Unwissenheit oder Versehen vom richtigen Weg abgekommen sind. Wisst ihr, die Pharisäer haben ihren Zeitgenossen die immer mehr aufgelassen, immer mehr Verbote, immer mehr Regeln, immer mehr. Nur so könnt ihr ein Gott wohlgefälliges Leben leben. Und Jesus, der Sohn des Allerhöchsten, der König, ist zu uns gekommen, ist Mensch geworden, ist einer von uns geworden, aber ohne Sünde. Damit er mitleiden kann, damit er mittragen kann. Und das finde ich fantastisch. Jesus bietet mir Versöhnung an, bietet mir an, dass ich wieder neu durchstarten kann. Dass ich all meine Mühen, all meine Plagen, all meine Fragen immer wieder an ihm abgeben kann. Und nur weil es diese gute Botschaft gibt, habe ich mich heute Morgen auf den Weg nach Bad Rappenau gemacht. Wenn es diese gute Botschaft nicht geben würde, hätte ich mir die 120 Kilometer sparen können. Aber Jesus ist gekommen, um uns, um mich, die wir mühselig und beladen sind, zu erquicken. Er lädt dich und mich dazu ein befreites Leben zu leben. Nun haben wir ja am Eingang noch gelesen, dass Jesus ja mit seinem Vater spricht und so einen Lobpreis hat und da so ein bisschen was deutlich macht und sagt, dieses Geheimnis hat er nicht allen offenbart. Dieses Geheimnis hat er nur den Unmündigen, heißt es bei Luther, offenbart. Und da frage ich mich ja nun auch, wieso habe ich denn diese Offenbarung bekommen? Warum habe ich das so für mich erkennen können? Bin ich so ein Unmündiger, ein Unwissender? Wieso? Und eigentlich bin ich doch einer, wenn man das weltweit sieht, ein gebildeter Mensch. Ich habe eine Ausbildung, eine schulische, ich habe ein Studium hinter mir, bin Ingenieur für Nachrichtentechnik. Und dennoch hat Gott sich mir offenbart. Was ist das nur mit diesem Unmündigen, diesem Unverständigen? Und ich glaube, dass wir uns ganz neu lernen müssen, dass wir nicht mit unserem Verstand, mit unserem Wissen uns Gott nähern können, sondern dass wir mit unserem ganzen Sein, mit unserem Wesen uns ihm öffnen sollen und dürfen, damit er uns heil macht, damit er uns gesund macht. Und das Unmündige, das sehe ich für mich so, das ist heute mein kindliches Vertrauen, was ich zu Jesus habe, obwohl ich ja gebildet bin. Ich bin vielleicht nicht weise und nicht besonders schlau, aber ich gehöre zu den Gebildeten. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass ich bei all meinem Wissen immer wieder dieses kindliche Vertrauen zu Jesus habe. Er ist der König. Er ist derjenige, der als König zu mir runtergekommen ist. Und mich versteht in meinen Sorgen, mit meinen Problemen. Ich muss jetzt nicht wie der englische Dekorateur in den Palast einbrechen und man kann das nachlesen, die Dachrinne hochklettern, um dann in das Zimmer der Königin, in das Schlafzimmer der Königin zu kommen. Sondern Jesus ist zu mir, zu uns auf die Erde gekommen. Was hat das nun mit mir zu tun? Warum ist dieser Vers, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, mehr wichtig geworden? Ich muss ein bisschen ausholen. Ich bin in einer sechsköpfigen Familie groß geworden, in der der Glaube an Jesus im Mittelpunkt stand. Mein Vater war als Diakon in verschiedenen Einrichtungen tätig. Das hat dazu geführt, dass wir so im 4-5-Jahres-Rhythmus immer wieder umgezogen sind. Und das war nicht ganz einfach immer, dass wir da ständig diesen Umzug hatten. Das war für uns Kinder herausfordernd. Beim letzten Umzug war unser und besonders mein Protest sehr massiv. Als 15-Jähriger war ich gerade erst mit meinen Kameraden im Allgäu warm geworden. Da stand schon wieder ein Umzug an. Das hat mein Verhältnis zu meinen Eltern sehr belastet. Also ich war der Älteste und ich habe richtig Rabatz gemacht. Ich habe gesagt, wir ziehen nicht um, ich bleibe hier, ich ziehe nicht mit. Also meine Eltern hatten es wirklich schwer da in dem Moment mit mir. Und das war auch für mich nicht einfach, dies so zu verarbeiten. Aber ich musste dann doch mit und bin dann auch in die Pfalz gezogen, wo ich heute noch lebe. Aber in der Zeit ist eine andere Freundschaft entstanden, auf einer ganz anderen Ebene. Ich kann das gar nicht jetzt ausführen. Und mein neuer Freund wohnte 250 Kilometer weg und hatte, ja, und wir hatten regelmäßig Kontakt. Ich bin fast jedes Wochenende dahin gefahren. Wir hatten, oder er ist zu mir gekommen. Wir hatten dann gemeinsame Hobbys, Interessen. Als ich dann 18 war, sind wir mit dem Auto durch die Gegend gedüst. Wir haben uns Holland angeguckt, wir haben uns andere Länder angeguckt. Aber dieser Freund gehörte zu einem Jugendkreis. Und er hat mich mit in seinen Jugendkreis genommen. Zu Hause wäre ich niemals in einen Jugendkreis gegangen. Vor allem nicht in den Jugendkreis, der so mein Vater auch noch geleitet hat. Das wäre ein Unding gewesen. Es war alles abgebrochen. Ich hatte mit diesem frommen Gedöse wirklich Schluss gemacht. Ich fand das schlimm, wie mein Vater als Diakon, er gehörte zu einer Sendbruderschaft, das heißt, da hat man dann immer wieder gesagt, Heinz, wir haben den Eindruck, du wirst von Gott woanders gebraucht. Also Koffer packen, umziehen, weiter geht's. Ich hatte die Nase voll. Aber diese Beziehung zu diesem neuen Freund, Markus heißt er, hat Gott genutzt. Ich bin wieder in einen Jugendkreis gegangen. Ich habe mich mit Gottes Wort auseinandergesetzt. Ich weiß nicht mehr, was man in dem Jugendkreis gepredigt hat oder was da gelehrt worden ist oder welche Bibelarbeiten wir gemacht haben. Überhaupt keine Ahnung mehr. Was mich überzeugt hat, das war, dass sie einen jungen, behinderten Menschen in ihrer Gruppe hatte, der im Rollstuhl saß und auf den Rollstuhl angewiesen war. Und wenn die Jugendgruppe einen Ausflug gemacht hat, war der Kerle immer dabei. Und wenn die über den Berg gegangen sind, dann sind zwei mit dem Rollstuhl außen rum gegangen, die anderen sind über den Berg gegangen und am anderen Ende haben wir uns wieder getroffen. Aber der junge Kerl im Rollstuhl war dabei. Und die Art und Weise, wie die mit dem Behinderten umgegangen sind, wie sie den mit hineingenommen haben in ihre Gemeinschaft, das hat mich überzeugt. Das hat dazu geführt, dass ich dann wirklich als 18-Jähriger irgendwann im Sommer auf die Knie gegangen bin und habe mein Leben Jesus anvertraut. Und dann war da ja nur noch was. Ich habe in der Zeit meiner Mutter viel Kummer gemacht. Ich bin betrunken nach Hause gekommen, ich habe gekifft habe ich nicht, das wäre heute leichter, aber ich habe gequalmt, all das, was meiner Mutter nicht gefallen hat. Und sie ist eine sehr sensible Persönlichkeit gewesen, liebevoll. Aber dass ihr großer Sohn so einen Mist baut und das Leben so, das war ihr immer wieder eine Not. Aber ich habe nie ein böses Wort von ihr gehört. Und jetzt bin ich Christ geworden und das war jetzt wirklich, puh, ich habe in dem Moment so richtig gemerkt, da lastet so viel auf meinem Leben. Ich habe so viel schon kaputt gemacht, so viel Beziehungen kaputt gemacht, in der Familie Remi-Demi gemacht, meine Mutter gekränkt, war immer wieder mit meinem Vater im Streit gelegen. Und es war so gut, Versöhnung zu erleben, darüber zu sprechen. Und ich habe ja dann auch Eltern gehabt, die mir vergeben konnten. Und das war so schön, alle meine Lasten, all meine Sorgen abzulegen und mich nicht abzumühen, schön zu reden, sondern darüber zu reden, wie es gelaufen ist und wie schrecklich es war. Ja, und dann gibt es noch am Ende dieses Vers diesen Satz, der, wie es dann heißt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Und dann sagt Jesus, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich möchte nicht mehr viel dazu sagen, aber ich habe immer damals als junger Mensch so ein Doppeljoch vor Augen gehabt. Das heißt, dass so ein Tier gespannt, zwei Ochsen oder auf die Schulter gelegt wird, wo man dann diese schwere Lasten ziehen kann. Also ich bin noch auf der Landwirtschaft groß geworden, Ochsen habe ich nicht mehr erlebt, aber Pferde habe ich noch erlebt. Und das sehe ich eigentlich heute auch so. Dass Jesus ganz anders ist, wie die Pharisäer. Von den Pharisäern hat Jesus gesagt, sie kümmern sich nicht um euch, sie legen euch nur Lasten auf. Wenn Jesus uns Ordnungen gibt, wenn Jesus uns seine Gebote gibt, wenn Jesus uns einen Plan zeigt, dann sehe ich das so, dass ich das nicht alleine machen muss, alleine stemmen muss, sondern dass er dann mit im Gespann ist, dass er mit dabei ist, dass er mit neben mir steht, an meiner Seite steht. Was habe ich für einen Bammel gehabt, heute nach Bad Rappenau zu fahren und zu predigen? Das liegt mir nicht im Blut. Das ist immer wieder eine Herausforderung. Und ich musste immer wieder sagen, danke Herr Jesus, du bist bei mir, du stehst heute bei mir, du bist heute dabei bei der Predigt. Ich kann nichts sagen, ich weiß nichts. Und ich finde das so befreiend, dass ich auch, wie dieser Text sagt, in dieser Jüngerschaft Jesus, in dieser Nachfolge Jesu, jetzt ein Lernender bleiben darf. Dass ich auch heute als Rentner noch immer ein Lernender bin. Ich weiß vieles, ich habe manche Erfahrungen gemacht, aber ich bin immer noch ein Lernender, ich bin immer noch einer, der Fehlentscheidungen trifft. Ich bin immer noch einer, der schuldig wird an anderen. Und wenn das manchmal nur in meinem Hirn ist, in meinen Gedanken, ich habe es gar nicht vielleicht ausgesprochen. Und dennoch geht Jesus mit mir und ich darf immer wieder neu auch seine Vergebung erleben. Und das Schöne ist, dass ich das heute so sehe. Jesus und ich, das ist ein super Gespann. Und das wünsche ich euch auch so, dass ihr das so sagen könnt. Jesus und ich, das ist ein super Gespann. Mit ihm kann ich all meine Sorgen, all meine Herausforderungen des Lebens bewältigen. Er wird nicht alles wegnehmen. Er wird nicht alles verschwinden lassen. Aber Jesus ist dabei. Er geht mit euch durchs Leben. Und ich fordere euch ja wirklich heraus, macht das. Müht euch nicht weiter selber ab, sondern lebt das Leben mit Jesus in einer großen Freudigkeit, Fröhlichkeit und Dankbarkeit. Mühst du dich noch oder lebst du schon? Amen.